Herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Bevor ich aber ins Wort Gottes gehe, lass mich Folgendes sagen. Ich habe ein gutes Zeugnis mitzuteilen. Ihr seht hinter mir hier Urlaubsstimmung und Südsee. Das ist wunderbar. Mache ich jetzt aber mal weg. Das ist der Intensivtag am 27.07. Falls das noch jemand nicht mitbekommen hat, kannst du gern kommen, kostet nichts und kannst dann teilnehmen an unserem Intensivtag. Wir haben ja schon ein bisschen Werbung gemacht und es sind tatsächlich, es haben sich Leute angemeldet, tatsächlich, Mai, aus Norddeutschland, die kommen mit dem Camper und aus der Schweiz und aus Gegenden dazwischen drinnen. Wir freuen uns also, wenn was los ist. Amen. Ja, Peter Statz und ich, wir werden predigen zu dem Tag, an dem Tag, aber das ist jetzt nicht mein Punkt. Und zwar vielmehr ist das mein Punkt. Ihr seht hinter mir ein Automobil, offensichtlich. Das ist nicht in Deutschland irgendwo, sondern das ist in einem Land in Südasien, das mit P anfängt und mit Stan aufhört. Das ist ein Kia Sorento. Den haben wir, hat die Online-Kirche bezahlt. Das waren mehrere 10.000 Euro. Denn der Ruf hat uns erreicht, die Missionare beziehungsweise die einheimischen Evangelisten und so, die Teams, die zu Evangelisationen fahren, denen ist das Auto jetzt kaputt gegangen. Es geht jeden Monat kaputt, es ist einfach verbraucht, die brauchen ein neues. Und unsere Freunde, die wir schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten kennen, die Verbindung nach da drüben haben, die haben uns das mitgeteilt. Und der Herr hat zu meinem Herzen gesprochen, mach was. Und ich habe mir gedacht, gut, dann haben wir das Ding in voller Höhe, sag ich jetzt einfach mal, bezahlt. Ich sag mal, Leute, das war ein Monat, den wir dann im Minus abgeschlossen haben. Aber dann ist was passiert. Das sind nun mal die Brüder, die in dem Land sind, die jetzt das Auto segnen, damit es dann in den Dienst geht. Es ist was passiert. Und zwar im Monat, nachdem wir das Auto bezahlt haben, ist allen Ernstes so viel extra reingekommen. Durch die Online-Kirche, dass wir dieses Auto bezahlt haben und noch dazu hatten. Das ist also wunderbar gewesen. Diesen Monat haben wir dann nicht im Minus abgeschlossen. Okay. Und jetzt weiß ich natürlich, es gibt Interessenten, die schreiben mir jetzt und sagen, Pastor, ich brauche auch ein Auto. Bezahl mir mein Auto oder das Auto von meinem Freund in Afrika oder Asien oder sonst wo. Ihr Lieben, so läuft es nicht. Bet selber. Okay. So haben wir auch angefangen. Meine Frau und ich, wir haben in einem Golf begonnen, Baujahr 84, das 5 Liter verbraucht hat. Allerdings Kühlerwasser auf 100 Kilometer. Und wenn es geregnet hat, konntest du ein Fußbad nehmen, weil nämlich Löcher im Boden, im Unterboden waren. Okay, so haben wir begonnen. Warum soll es dir also besser gehen, bitte? Ja. Mittlerweile hat sich das geändert, zum Glück. Preis dem Herrn. Ich danke dem Herrn immer wieder. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, Gott hat mehr für dich. Bist du bereit? Dreh dich mal um zu deinem Nachbarn und sag, der Herr hat eine neue Aufgabe für dich. Der Herr hat mir das aufs Herz gelegt. Die Sache ist nämlich die, dass du denkst, ja, es läuft so, es ist alles gut. Ich lebe im Segen des Herrn. Aber der Herr hat einen größeren Segen für dich, eine eigentliche Aufgabe. Du wirst ein Ach-so-Erlebnis haben. Ein Ach-so-Erlebnis. Ach-so. Es ist also eine Veränderung im Busch. Und ich dachte mir, ich lese euch eine Schriftstelle dazu vor. Und zwar steht die im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 8, da heißt, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich will, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ja, aber die sind doch schon Jünger. Nein, schau, du wirst immer mehr ein Jünger. Du entwickelst dich weiter, will ich sagen. Es geht bei Gott von Aufgabe zu Aufgabe, von Gnade zu Gnade, von Glauben zu Glauben, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Da ist eine Progression drinnen, es geht weiter. Und viele von uns, die befinden sich in einer Situation, in der sie sagen, ja, läuft eigentlich alles ganz gut, es geht so. Aber der Herr sagt, es kommt was um die Ecke, was dich neu herausfordern wird und dir ein Ach-so-Erlebnis verschaffen wird. Ein Ach-so-Erlebnis. Gut. Mir ist nämlich Folgendes aufgefallen, dass Abraham gedacht hat, er lebt im Segen, obwohl er noch nicht einmal begonnen hat, im Segen zu leben. Und zwar Folgendes. Im 1. Mose Kapitel 15 kommt Gott zu Abraham und sagt zu ihm, es muss Abend gewesen sein, er sagt, Abraham, ich will dich so zahlreich machen wie das Sand am Meer. Deine Nachkommen, die sollen so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Geh mal raus aus deinem Zelt, schau mal. Siehst du den Sand am Jordanstrand? Und Abraham sagt, damals heißt er noch Abram. Abraham sagt, ja, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Siehst du die Sternlein am Himmel? Abraham sagt, ja, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Einmal die Natürlichen auf der Erde und einmal die Geistlichen am Himmel. Und dann heißt es weiter, und Abraham glaubte und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham hat das Wort Gottes geglaubt. Ich werde Nachkommen haben, obwohl er zu dem Zeitpunkt um die 80 war und keinen einzigen Sohn, keine einzige Tochter hatte. Nichts hatte, nichts. Seine Frau war unfruchtbar. Und er war ein Mann einer Frau. Also er hat nicht viele Frauen gehabt. Die hat keine Kinder und er auch nicht. Und jetzt kommt Gott zu ihm und sagt, viele wirst du haben, viele. Und Abraham glaubt es. Und der Herr rechnet ihm das als Gerechtigkeit an. Nicht seine guten Taten werden ihm als Gerechtigkeit angerechnet, sondern sein Glaube. Ist jetzt ein anderes Thema, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Und dann passiert genau nichts. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre passiert nichts. Jetzt ist er der Mann mit der Verheißung, aber es tut sich nichts. Und dann denkt sich Abraham, naja, ich bin ja so ein Dusselchen. In der Bibel steht doch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, das steht übrigens überhaupt nicht drin in der Bibel. Es ist nur ein Satz, ja, aber den hat er sich wahrscheinlich so gedacht. Aber ein Satz steht wirklich drinnen, Philipper Kapitel 2, Vers 12, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und Abraham hat sich gedacht, ich muss also meinen Teil tun. Meine Frau kann ihren Teil nicht tun, weil sie ja unfruchtbar ist. Wir probieren sie jetzt schon seit 60 Jahren. 60? Muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und dann hat seine Frau diese super gute Idee und bringt eine Angestellte ins Gespräch, Hagar. Und seine Frau hat nichts dagegen, dass er mit der eine Affäre hat. Damit sie dann eben ein Kind produzieren, diese beiden. Und dann adoptiert Sarah dieses Kind und tut so, als wäre es ihrs. Und Abraham hat dann endlich einen Sohn und dann hat Gott seine Verheißung wahrgemacht. Und wisst ihr, was passiert? Genau das. Abraham und Hagar kommen zusammen und sie wird schwanger. Und als sie jetzt schwanger wird, wird sie komisch. Hagar, die Angestellte. Denn sie kann was ihre Chefin nicht kann. Und manche packen das nicht so ganz. Und es erinnert mich an einen Vers aus den Sprüchen. Ich schau mal schnell nach. Unter einer unleidlichen Frau leidet die Erde, wenn sie geheiratet wird. Also heirat sie nicht, ja, wenn sie ständig nur negativ drauf ist. Egal, was du anbringst, egal, was du sagst, sie bringt es immer in einen negativen Zusammenhang, einen negativen Drall. Weil sonst, wie gesagt, musst du dich zurückziehen und es ist dann nicht so gut. Und einer Magd, unter der quält sich die Welt auch, wenn sie die Herrin in Besitz nimmt, heißt es wörtlich. Wenn sie die beerbt oder wenn sie die verdrängt aus dem Besitz, es ist schlecht, es ist schwierig, es ist nicht gut und das macht Hagar jetzt. Und Abraham nimmt Hagar und er entfördert sie. Er tut sie nicht befördern, sondern entfördern, dass sie wieder merkt, sie ist wirklich nur Angestellte und nicht Chef hier. Und dann wird das Kind geboren und dieses Kind ist schwierig, genauso wie die Mutter schwierig war. Aber Abraham ist zufrieden. denn er weiß jetzt, Gott hat sein Gebet erhört, Gott hat seine Verheißung erfüllt. Er hat gesagt, du wirst Nachkommen haben, naja, und jetzt haben wir ja den Ismael, und aus dem Ismael werden dann halt alle diese Nachkommen kommen. Und ja, er ist ein wenig schwierig, stell dir vor, du sitzt jetzt mit Abraham im Wohnzimmer und er schwärmt von seinem Sohn. Ja, er ist ein wenig lebhaft. Ne? Denn wir hören ihn aus der Küche schreien, nein, meine Suppe esse ich nicht. Ja, er ist halt ein wenig lebhaft, dann hören wir ein Klirren, weil der Bub das Geschirr zerdeppert hat. Ach, naja, wieder ein Teller kaputt. Wir haben es ja, kein Thema. Er ist ein guter Junge. Er ist ein guter Junge. Na, und wir denken uns, oh, gute Güte, Abraham. Aber er denkt wirklich, das ist es jetzt. Das ist es, verstehst du? Und er lebt jetzt jahrelang mit diesem Buben, bis er so 10, 12, 13, 14 ist. Und er denkt, die Verheißung hat sich erfüllt. Du und ich, wir wissen, die Verheißung hat sich überhaupt noch nicht einmal begonnen zu erfüllen. Aber der denkt wirklich allen Ernstes, das ist es jetzt. Und genau so geht so vielen von uns auch. Du denkst, ja, das ist es jetzt. Firma, naja, Chef ist hoch ein wenig laut, aber es gibt ja Oropax. Und so weiter. Ja, und eines Tages passiert es. Und zwar in Kapitel 17 und Kapitel 18. Da kommt Gott zu Abraham und sagt zu dem 99 Jahre alten Abraham, Abraham, es geht los. Abraham sagt, ja, was geht denn los, Herr, was geht denn los? Und Gott sagt zu ihm, du wirst übers Jahr einen Sohn haben von Sarah, von deiner Frau Sarah. Und dieses Gespräch findet statt, während sie also ein Festmahl haben, der Herr und Abraham und die Begleiter vom Herrn, wahrscheinlich einige von Abrahams Leuten, die sitzen vor dem Zelt im Schatten, so ähnlich wie hier, auf meinem Bild. Hinten im Zelt sitzt Sarah und hört zu, was sie so reden. Frauen haben damals nicht am Gespräch teilgenommen, die saßen im Verborgenen, im Schatten und haben zugehört. Und jetzt sagt also der Herr, der Engel des Herrn, Gott, der Herr, der hier auftritt wie ein Mensch, man kann den Unterschied nicht erkennen. Gott kann sich wirklich gut verkleiden, wenn er will. Der sitzt übers Jahr, Abraham, wird deine Frau schwanger werden? Und Abraham sagt, pff, pff. Und genau dasselbe sagt seine Frau auch. Und der Herr dreht sich um und sagt, warum hat Sarah gelacht? Und Sarah sagt, ich habe überhaupt nicht gelacht. Doch, du hast gelacht. Sie hat nur im Herzen gelacht. Sie war schlau genug, dass sie sich den Mund zugehalten hat. Aber der Herr, der weiß alles über dich. Der weiß auch, wenn du lachst. Und dann wiegelt Abraham ab. Er sagt, oh Herr, überleg mal. Herr, siehst du die grauen Haare? Ich bin jetzt 99, Herr. Wir haben jetzt mit der Familienplanung abgeschlossen. Ein neues Kind, eine neue Aufgabe. Herr, wir sind so alt für den Quatsch. Herr, du hast uns gesegnet und wir wollen jetzt unseren Lebensabend genießen, wollen wir. Herr, wir sind jetzt fertig damit. Möge doch Ismael vor dir leben. Und der Herr sagt, ja, Ismael wird auch vor mir leben. Ich habe ihn auch gesegnet, ich habe dich erhört und der wird also auch Fürsten in die Welt setzen. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten. Du sollst nämlich dieses Kind Isaak nennen. Ja, aber Herr, hör mal, Sarah, die Fabrik ist zu. Und Herr, ich bringe es jetzt nicht gern ins Gespräch, aber Herr, bei mir hier ist die Fabrik auch zu. Und der Herr lässt sich aber nicht abbringen. Der sagt nicht, ach Mensch, Abraham, natürlich. Er lässt sich das nicht ausreden. Wenn Gott eine Aufgabe für dich hat, dann kann es sein, dass er sich das nicht ausreden lässt. Und du mit deinen Argumenten kommst und sagst, Herr, nein, bloß nicht. Ich bin zu alt, ich kann jetzt meine Enkel nicht bei mir aufnehmen. Ne? Wisst ihr, es gibt manchmal so Situationen. Heute bist du noch dynamischer Single und nächstes Jahr bist du Ehefrau mit Drillingen. Völlig neue Arbeitsbeschreibung. Und jetzt kommt Gott zu Abraham und sagt, du wirst ein Kind haben. Und Abraham sagt, ach nö, Herr, wir sind zu alt für den Quatsch, wir wollen das nicht. Siehst du das, Herr? Siehst du, wie müde wir sind den ganzen Tag, wir schlafen ein. Und der Herr lässt sich aber nicht abbringen und dann passiert was. Er sagt also, übers Jahr wird sie einen Sohn haben und du sollst ihn Isaak nennen. Isaak bedeutet auf Deutsch lachen. Und jetzt hängen die vielleicht die Mundwinkel hinunter, weil du dir denkst, ich bin dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen. Herr, vor 60 Jahren, da wäre das aktuell gewesen, oder vor 50 vielleicht noch, aber jetzt bin ich zu alt. Und der Herr sagt, ich will diese Aufgabe nicht. Und dann geht der Herr wieder. Und dann passiert was. Plötzlich mischen sich schwarze Haare in das Grau der Haare des Abraham. Und Sarah blüht auf eine Art und Weise auf, das hältst du gar nicht aus. Die wird wieder jugendlich und attraktiv, mit jedem Tag ein wenig mehr, bis sie nach 3 Monaten ungefähr wieder aussieht, wie so vielleicht so Ende 20, Anfang 30. Und Abraham auch. Wenn Gott eine Aufgabe für dich hat, gibt er dir auch die Kraft für diese Aufgabe. Das ist ein guter Punkt, wichtiger Punkt. Du hast vielleicht keine Lust, aber der Herr, der sagt, ich mache dich einfach wieder jung. Ich mache dich wieder willig, ich mache dich wieder dynamisch, ich mache dich wieder knackig. Das hat er seinerzeit gemacht. Und plötzlich war das überhaupt kein Thema mehr. Ja, natürlich, das verbringe ich ja gar nicht mehr zu. Die ist ja wieder offen. Ja, alles in einem Zeitrahmen von 3 Monaten. Und dann haben sie nämlich miteinander ein Kind produziert, Isaak. Und Isaak ist geboren worden. Und dann haben sie alle beide gelacht. Abraham und Isaak und Sarah haben sich miteinander angelacht und haben sich gefreut. Und Isaak war auch ganz anders als jetzt Ismael. Isaak war höflich und freundlich, er war gesittet. Im Gegensatz zum anderen, der war ein Rabauke. Zum Schluss musste Abraham den fortschicken. Aber lass mich noch auf was anderes eingehen. Als seinerzeit Gott zu Abraham kam und gesagt hat, übers Jahr wird Sarah einen Buben haben, da haben die noch anders geheißen. Da haben sie Abram und Sarai geheißen. Abram heißt großer Vater, Sarai heißt die Streitbare oder auch die Zänkische. Je nach Stimmung wahrscheinlich. Auf jeden Fall kommt Gott jetzt zu ihnen und sagt, mit der neuen Aufgabe kommt ein neuer Name. Das heißt, eine neue Arbeitsbeschreibung, eine neue Identität. Du bekommst eine neue Identität, die der Aufgabe angemessen ist. Jetzt bist du vielleicht noch dynamischer Single, ich sag's nochmal. In einem Jahr bist du vielleicht, hast du einen anderen Namen. Bist du nicht mehr dynamischer Single, Vorname dynamischer, Nachname Single? Sondern jetzt plötzlich bist du Mutter von Drillingen. Mutter von Drillingen, Doppelname. Mutter von Drillingen, adlig, Mutter von Drillingen. Du hast jetzt einen neuen Namen, du hast eine neue Identität und du musst dir diese Identität jetzt anziehen. Hast du das gehört? Du musst dich identifizieren mit dieser Aufgabe. Du kannst da nicht halbherzig rangehen an die neue Sache, die der Herr dir bringt. Sondern er möchte, dass du dich da voll hineinstürzen tust und diese Aufgabe bejahst. Vielleicht sagst du, aber die Fabrik ist zu. Der Herr sagt, nein, ich gebe dir eine neue Identität, ich gebe dir eine neue Kraft. Ja, die Kraft, die notwendig ist, diese Aufgabe zu erfüllen, es soll dich nicht stressen. Im Gegenteil, du bekommst von mir als Aufgabe Lachen. Du bekommst von mir als Aufgabe Isaak. Freude, verstehst du? Der Herr salbt dich mit Freudenöl. Wenn er eine Aufgabe für dich hat, dann atmet die nicht in Frust aus, sondern in Freude. Und natürlich, wenn ein Kind um 2 oder 3 Uhr morgens anfängt, sich bemerkbar zu machen und du so tust, als würdest du schlafen und deine Frau überlässt aufzustehen. Ja, das sind so Momente der Versuchung. Ja, ich weiß noch, als ich mit meinem Sohn im Wohnzimmer saß um 2, 3 Uhr morgens und er wach war und ich halb und meine Frau nicht. Wir sind wie die Cowboys durch den Wilden Westen geritten. Galoppa, 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 damit ihr wieder einschläft, ja? Oh nein, wir kommen zum Wasserloch. Oh, das Wasserloch ist vergiftet, wir müssen weiterreiten. Galoppa, galoppa. So sind wir durch den Wilden Westen geritten seinerzeit in der Nacht. Aber es war trotzdem wert, okay? Wir haben uns trotzdem gefreut an diesen Kindern. Amen. So, Abraham hat eine neue Aufgabe bekommen und Gott hat ihm die Kraft dafür gegeben, eine neue Identität, und er musste diese Identität bejahen. Deswegen, wenn jetzt was auf dich zukommt, etwas Neues auf dich zukommt, dann erkenne die Handschrift des Herrn. Du wirst es in deinem Herzen merken. Ja, ja, das ist richtig, das ist gut. Du wirst dich im ersten Moment überfordert fühlen. Oder auch nicht. Aber du wirst überrascht sein. Du wirst einen Ach-so-Moment haben. Der Chef kommt zu dir und sagt, hey, Müller 2, hören Sie mal zu, wir machen jetzt eine neue Fertigungslinie. Wie sieht es aus? Hätten Sie Interesse, da einen Zugführer zu machen? Und du denkst dir, im Moment bin ich noch Arbeiter, der vielleicht gar nicht so beliebt ist bei seinen Kollegen, und jetzt plötzlich macht mich der Chef hier zu einem Zugführer von einer neuen Anlage. Neue Identität, merkst du was? Und so geht es voran. Ein Bub in der Bibel, Salomo, der war einer von Dutzenden Königssöhnen. Und seine Mutter Bathseba, die war mal eine Affäre von seinem Vater David. Die haben in der Zwischenzeit geheiratet, alles gut, wunderbar, aber trotzdem, er war nur einer von vielen Königssöhnen. Ja, der Vater ist alt, der hat sich noch nicht um die Nachfolge gekümmert, und Salomo rechnet sich da auch gar nichts aus. Denn er hat Brüder, die seine Väter sein könnten, so alt sind die. So, was macht also er? Er ist dynamischer Single. Reicher dynamischer Single. Mit einem dicken Geldbeutel und schnittigen Autos, hätte ich jetzt mal gesagt, Wagen, ja, mit denen er rumfährt. Und er überlegt sich, soll ich jetzt mit der Prinzessin von Ägypten ausgehen oder mit der Prinzessin von Aram? Vielleicht spiele ich sie aus gegeneinander aus, ja, und dann schauen wir mal. Und ansonsten verbringt er viel Zeit mit seinem Gameboy. Okay. Er ist also dynamischer Single, er ist verwöhntes Büblein, das ist er. Und er hat natürlich eine Allround-Ausbildung wie alle Königssöhne, aber jetzt nicht irgendwie was Besonderes oder Tieferes. Und da passiert was. Der Vater lässt ihn eines Tages bringen. Salomoni, komm schnell zum Papa. Er sagt, also gut, und er spielt weiter auf Gameboy oder auf seinem Telefon, ja. Und er macht, hallo Mama, hallo Vater. Und dann sagt der Vater zu ihm, Bub, nimm da mal meine Krone, setz sie dir auf. Und dann setz dich auf meinen Maulesel. Und dann reitest du durch Jerusalem. Siehst du den Mann hier? Das ist ein Vertreter der Kirche. Das ist der Nathan, Prophet. Siehst du den? Das ist der Benaja, der kommt vom Militär. Und siehst du die anderen? Das sind alles wichtige Mitarbeiter. Die machen dich jetzt zum König, Bub. Denn die führen dich jetzt in die Stadt. Dann gießt dir hier der Mann Salböl auf den Kopf. Und dann kommst du wieder zurück und setzt dich auf meinen Thron, denn du bist ab heute König. Und Salomo steht da und denkt sich, wie bitte? Ich probiere hier Highscore zu knacken. Und mein Vater kommt an und erzählt mir was von, ich soll jetzt plötzlich der Top-Manager in der Firma werden? Was ist mit den ganzen anderen? Ich habe ja sofort massenweise Feinde in meiner Familie. Aber er ist ein guter Bub, er ist ein guter Junge. Und so setzt er sich also auf den Maulesel und lässt sich beklatschen. Und Salomo fühlt sich so dermaßen fehl am Platz, dass er nicht wirklich weiß, klatschen die jetzt für mich oder für den Esel? Weil er kann das irgendwie noch gar nicht fassen. Es ist eine vollkommen andere Welt, in der er plötzlich geworfen wird. Er wird hineingeworfen in eine Situation, die ihn vollkommen überfordert. Stell dir mal vor, im Ernst jetzt, stell dir mal vor, du wärst ab heute der Präsident der Vereinigten Staaten. Plötzlich hast du eine vollkommen andere Sicht der Welt. Plötzlich denkst du dir, ach, so ist es, wenn man mit der Brille einer Großmacht denkt. Plötzlich schaut die Welt ja ganz anders aus. Plötzlich spüre ich eine Verantwortung. Und dann musst du mit den ganzen Hassern zurechtkommen. Mit den ganzen Leuten, die dich alle nicht leiden können. Die alle neidisch sind und was weiß ich was alles. Genau mit diesen Leuten hat jetzt unser Salomo auch zu tun. Jetzt sitzt er also auf dem Thron und die Krone, die ist ihm immer noch ein wenig zu groß. Er setzt sie immer wieder mal gerade auf, ja, damit sie würdig aussieht, und wups ist sie wieder gerutscht. Und schwer ist das Ding, schwer. Ja, er hat direkt einen steifen Nacken. Und jetzt sitzt er da und die ganzen Höflinge verbeugen sich alle vor ihm. Sogar seine Mutter verbeugt sich und der Vater, der winkt vom Lager her. Ja. Und jetzt plötzlich trifft es ihn wie der Huf einer Kamelstute. Er denkt sich, ich bin König. Und er fühlt sich vollkommen überfordert. Kann sein, dass du dich für deine neue Aufgabe auch vollkommen überfordert fühlst. Du hast nicht die richtige Aufgabe, nicht die richtige Ausbildung. Du hast nicht die richtigen Beziehungen überall hin. Du bist allein. Du stellst plötzlich fest, wie allein man sich fühlt auf dem Gipfel, wenn man plötzlich derjenige ist, der alles entscheiden muss. Und du fühlst dich, wie gesagt, überfordert. Und es gibt über dir nur noch einen, nämlich Gott. Du kannst dich an keinen Berater mehr wenden, denn die haben alle ihre eigenen Agenden. Die kochen alle ihr eigenes Süppchen. Du weißt nicht, wer für dich und wer gegen dich ist. Ja, einige sind für dich, ja doch. Benaja ist ein guter Mann und Jojada und Und der Nathan und die Mama ist für mich und der Papa ist für mich und überhaupt, es gibt schon gute Leute. Doch, es gibt gute Leute. Er bekommt sofort gute Mitarbeiter gestellt. Wenn du für deine neue Aufgabe deine Stelle antrittst oder wie gesagt, damit konfrontiert wirst, du wirst auch Unterstützer haben. Du wirst Unterstützer haben. Hast du das gehört? Es wird Leute geben, die wirklich selbstlos für dich arbeiten. Weißt du warum? Weil du selber auch selbstlos für sie arbeitest. Das ist nämlich das Geheimnis von Salomo. Salomo weiß, ich brauche Hilfe. Ein Mensch kann mir hier nicht helfen. Ich brauche Gottes Hilfe. Ich bin der oberste Richter des Landes. Wie soll ich jetzt plötzlich gerechte Urteile fällen? Ich habe doch keine Ahnung. Und er geht ins Gebet. Er zieht sich zurück und betet. Aber er fühlt nicht, dass er richtig durchdringt. Und mal ganz ehrlich, Gebet ist billig. Im Dutzend billiger. Gebete steigen ständig auf. Gebete hoppeln durchs Land. Gebete werden vom Wind verweht. Es gibt Gebete massenweise. Aber Salomo weiß, dass wir nicht nur mit Worten kommunizieren, sondern auch mit Taten und mit unserem Herz. Amen. So macht er jetzt was. Er gibt ein riesiges, gewaltiges Opfer. Er opfert Gott ein gewaltiges Opfer. Sogar für einen König ein großes Opfer. Einzig und allein zu dem Zweck, um Aufmerksamkeit vor Gott zu erregen, macht er. Er sagt, Gott, ich brauche deine Hilfe, ich brauche dein Angreifen. Meine neue Aufgabe, die überfordert mich vollkommen. Ich hatte soeben einen Ach so, einen Aha, einen Hoppla-Moment. Und jetzt stehe ich da mit meiner Weisheit und komme nicht zurecht. Ich fühle mich überfordert. Du wirst dich auch überfordert fühlen, aber Gott ist nicht überfordert. Jetzt pass auf. Er hat also gebetet und er hat sein Gebet mit Taten unterstrichen. Er hat nicht nur geredet, er hat gehandelt. Er hat ein Opfer gegeben, es hat ihn was gekostet. Und natürlich sind diese Opfer nicht alle verbrannt, sondern das Fleisch, ein Teil davon hat man verbrannt, das Fett. Und den Rest, der ist verteilt worden ans Volk. Es war ein Volksfest. Gut, wenn der König da 1000 Schlachtopfer opfert. Aber der König hat ein ernstes Anliegen. Und dann schläft er in dieser Nacht, nach dem großen Opfer. Und der Herr erscheint ihm, Gott, der Herr erscheint ihm und sagt, hallo Salomo. Dein Gebet ist vor mir angekommen. Was willst du, dass ich dir tun soll? Gott, der Herr, kommt zu ihm mit einem Blankoscheck. Wenn du deine neue Aufgabe antrittst und dich überfordert fühlst, dann kommt der Herr und er gibt dir einen Blankoscheck. Er sagt, was willst du denn? Und jetzt musst du dir gut überlegen, was du wirklich willst. Herr, schaff mir die Konkurrenz vom Hals. Herr, schaff mir meinen Kollegen vom Hals. Herr, mach mich reich. Oh, gib mir diese Sekretärin, die ist so schnuggelig. Da könnte was gehen, Herr. Das wären alles Privilegiengedanken. Aber keine Verantwortungsgedanken. Salomo hat aber Verantwortungsgedanken. Er sagt, Herr, was ich brauche mehr als alles andere ist Weisheit. Um dieses dein großes Reich, dein großes Volk zu regieren, gerechte Richtersprüche zu bringen, zu wissen, was ich sagen soll. Das brauche ich. Und der Herr ist begeistert. Er sagt, hey, gib ich dir. Ich gebe dir einen Geist der Weisheit, mehr als alle anderen haben, alle anderen Regenten auf der Welt. Ich mache dich so weise, dass man noch in Jahrhunderten, ach was, Jahrtausenden von dir reden wird. Und all das andere, um was du mich nicht gebeten hast, das gebe ich dir obendrauf. Jetzt sage ich dir mal was. Gott gibt dir Dinge umsonst obendrauf, ohne dass du drum bitten musst, wenn du ihn um die richtigen Dinge bittest. Aus einer Verantwortungsethik heraus handelst und nicht aus einer Gesinnungs- oder aus einer Privilegienethik. Eine Verantwortungsethik sagt, ich bin verantwortlich, was kann ich tun, damit es den Leuten gut geht? Wie kann ich gerecht sein und so weiter? Ein Gesinnungsethiker würde sagen, ich will, dass sie machen, was ich sage, egal was es sie kostet. Das sind ja meine Untertanen, über die kann ich ja verfügen. Aber der Herr sieht es anders. Amen. Amen. Mai. Und er hat auch keine Privilegiengesinnung. Ich muss hier rausholen aus diesem Volk, was geht, und dann setze ich mich ab. Dann ziehe ich mich zurück auf eine Südseeinsel und verprass meine Kohle. Das hat er auch nicht gemacht, sondern er wollte ein Segen sein. Sag dir mal eins, wenn du ein Segen sein willst, dort, wo du bist, egal, ob dir der Herr jetzt eine neue Aufgabe gibt oder nicht, und vielen von uns gibt er eine neue, deswegen rede ich ja drüber, dann sei gut zu den Leuten, handel verantwortungsbewusst, mach Entscheidungen, die nicht dir nutzen, sondern den Leuten nutzen. Und der Herr wird dir alles andere, um was du nicht gebeten hast, obendrauf geben. Das sagt übrigens Jesus auch. In der Bergpredigt, Kapitel 6, Matthäus Kapitel 6, 33. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, alles andere wurde euch hinzugefügt. Üb dich erst der Nächstenliebe. Tu das, was gut für die Leute ist. Und schau mal, was der Herr für dich tut. Ich finde es richtig gut. Wir sehen es an Salomo also ganz, ganz deutlich. Salomo war vollkommen überfordert und ist dann mit seinem ersten Problem konfrontiert worden. Einem sehr, sehr schwierig zu entscheidenden Gerichtsfall, da kann ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Ein sehr, sehr schwieriger Gerichtsfall. Zwei Huren streiten sich, ja, weil ein Kind tot ist und eins der anderen lebt. Und er soll dann entscheiden, wem das Kind gehört. Ich meine, Säuglinge schauen mehr oder weniger gleich aus. Also ich sage mal, du kannst jetzt nicht unbedingt von vornherein sofort sehen, wer Vater und wer Mutter da jetzt ist. Manche sagen, es sieht genauso aus wie du oder es sieht genauso aus wie die Oma. Aber ich sage mal eins, da ist viel Projektion dabei. Okay. Würden sie in einer anderen Familie auch sagen. Und Salomo soll jetzt entscheiden, wer das ist. Dann gibt Gott ihm die Weisheit zu entscheiden, wer das Kind ist und wer die Mutter ist. Also welches Kind zu welcher Mutter passt. Kannst du selber nachlesen, 1. Könige. Und alle sehen, oh, Salomo hat eine sehr, sehr schwierige Frage beantwortet. Er hat ein gerechtes Urteil gesprochen. Und alle haben sich gewundert über seine Weisheit. Und die Leute werden sich auch wundern über deine Weisheit, wenn du anfängst, Probleme zu lösen. Der Herr gibt dir die Fähigkeit und die Kraft und die Gnade, Probleme zu lösen, die andere haben. Andere werden es erkennen und werden sagen, hey, wir haben uns nicht vertan. Wir haben die richtige Person an die richtige Stelle gebracht. Amen. Wisst ihr, ich könnte wieder und wieder und wieder euch das zeigen. Mose, 80 Jahre alt, er ist in der Wüste zusammen mit der Herde, weit weg von den Menschen, da hat er nämlich seine Ruhe. Wir wissen nicht, wie sein Verhältnis zur Zipora ist, aber so super gut ist es nicht, denn sie verlässt ihn schließlich. Und so ist er jetzt also allein mit sich und der Welt und er freut sich und er genießt so quasi seinen Lebensabend, hat seine Ruhe und dann plötzlich kommt Gott zu ihm im brennenden Dornbusch und sagt zu ihm, Mose, geh nach Ägypten und mach Befreier Israels. Im Moment ist er noch ein Rentner, der sich auf seine Ruhe freut. Im nächsten Moment soll er ein ganzes Volk adoptieren, soll er quasi wieder zurückkehren in die Firma mit 80, um die zu einer neuen Blüte zu führen, um die aus dem Bankrott rauszuführen. Und erst der will er es auch nicht. Bis Gott ihm dann Zeichen gibt und Unterstützung gibt und Gnade gibt, um eben damit mit dieser Situation zurechtzukommen. Und wer ist froh, dass Mose sich diese Aufgabe gestellt hat? Ja, Mose ist eine gewaltige historische Person. Durch ihn wurden die 10 Gebote gegeben. Meine Damen und Herren, das sind Leuchttürme in der Welt seiner Zeit gewesen. Und immer noch. Ganz gewaltig, was da seiner Zeit lief. David ist ein Hütejunge, der jetzt halt vom Vater zur Armee geschickt wird, um da Proviant abzuliefern und Grüße auszurichten an seine Geschwister, an seine 3 Brüder. Und so kommt er also an und er sieht den Goliath, alle laufen von Goliath davon, bis auf David. Und dann erlegt er den Goliath. Goliath lacht, dass seine Rüstung scheppert über den David, der da vor ihm steht, mit seiner Schleuder. Dann hat er aber nicht mehr gelacht, als er am Boden lag und David gesiegt hat. In einem Moment war David ein unbekannter Hirte, im nächsten Moment war er Riesentöter. Im nächsten Moment war er prominent, war er plötzlich auf der Bühne, eine nationale Bekanntheit. Was hat ihn dazu gebracht? Seine Talente, seine Fähigkeiten. Schau, David hat gar nicht so richtig gewusst, wie ihm passiert. Was für Talente alles wirklich in ihm sind. Ja, er hat gewusst, er kann Löwen und Bären, kann er erledigen, das ist ja immerhin was, aber dass er gleich ganze Riesen, Elitekämpfer von anderen Leuten, von anderen Völkern, Angreifer erledigen kann, das hat er nicht gewusst. Und das hat ihn dann in eine neue Aufgabe hineingeworfen. Und später auch, er war ein Gejagter, ein Outlaw, der sich in der Wüste herumgetrieben hat und von der Regierung polizeilich gesucht wird die ganze Zeit. Das ist er. Und er hat sich damit irgendwie arrangiert. Es wird immer so weitergehen. Eines Tages wird Saul sterben, dann wird Jonathan König und ich muss irgendwo mich im Philisterland verstecken. Aber dann ist plötzlich Saul gestorben im Kampf. Jonathan gleich mit ihm. Und dann kamen auch schon die Ältesten Israels an, zu der nächste Stamm ist Juda, und haben gefragt, David, hör zu, da war doch was seinerzeit im 1. Samuel Kapitel 16, da ist doch Samuel gekommen und hat dich zum König gesalbt, und wir wissen es, du bist es, willst du nicht König für uns machen? Und der soeben noch ein gesuchter Verbrecher war, der ist jetzt plötzlich der neue König, der ist jetzt der führende Politiker im Land, überleg dir das mal. Gerade wird er noch gejagt und hat schlechteste Presse, ganz, ganz übel. Und im nächsten Moment ist er derjenige, der was zu sagen hat. Der könnte sich jetzt an seinen Feinden, die ihn so schlecht gemacht haben über die Jahre, rächen, könnte er machen. Aber wisst ihr was, der macht es genau nicht. Denn es ist ja jetzt sein Volk, mit denen muss er zurechtkommen. Auch David war ein Verantwortungsethiker, der hat geschaut, was gut ist fürs Volk. Der hat nicht sich gerecht und Köpfe rollen lassen und so weiter, hat er alles gar nicht nötig gehabt. Er hat sich gedacht, hey, wenn Gott mich so auf den Thron katapultiert, dann kann er mich auch auf dem Thron erhalten. Und wenn Gott dir eine neue Position gibt, dann wird er dich auch in dieser Position erhalten. Aber eines musst du wohl tun. Du musst dich völlig auf ihn werfen, die diese Identität, diese neue Identität anziehen und sagen, ja gut, das ist jetzt meine Aufgabe. Gerade war ich noch allein mit meinem Mann und wir waren also furchtbar verliebt. Und jetzt plötzlich haben wir Kinder und unsere Beziehung ändert sich völlig. Du bist jetzt nicht mehr Gespielin und Geliebte und so weiter, sondern du bist jetzt das, ja, und Mutter. Und es ändert sich viel, wenn es dann mal soweit ist. Bejahe diese Situation. Du kannst jetzt nicht mehr jeden Samstag auf irgendwelche Partys gehen und dort abhängen. Du hast jetzt Verantwortung. Danke für das Donnern der Arme. Immerhin haben einige genickt, ich habe es gesehen. Sag ja zu dieser Aufgabe und es tut sich was bei dir. Ja, es ist dann mehr Arbeit, aber es ist gut. Johannes Kapitel 15, Vers 9. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet, mir immer ähnlicher werdet. Amen? Amen, okay, gut. Ach ja, gut. Möglicherweise ist die neue Aufgabe für dich, dass du in Zukunft mit Jesus gehst, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Das wäre auch ein neuer Anfang, definitiv. Wenn du das machen möchtest, dann bete jetzt mit mir. Ich gebe dir die Gelegenheit dazu, Jesus in dein Leben einzuladen. Wir beten alle miteinander. Mach mal die Augen zu, wir beten. Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Dass er für mich gestorben ist und auferstanden ist. Herr Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir meine Sünden und mach mich neu. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes, der Geist Gottes wohnt in dir und du hast eine neue Aufgabe, nämlich ihm nachzufolgen. Amen. Gottes Segen.